Jesus ist auf einer Rundtour durch nicht-jüdische Gebiete. Im Kapitel 15 haben wir gesehen, wie er nach Tyrus und Sidon in das Gebiet nördlich von Israel gegangen ist, hat dort einer nicht-jüdischen Frau gedient und ihre Tochter geheilt. Und dann haben wir letztes Mal gesehen, ist er heruntergegangen an den See Genezareth. Oh, ich habe ein Foto übrigens, kannst du das reinmachen, das Bild? Da seht ihr das. Also er war oben in Tyrus im Norden und dann ist er runtergekommen an den See Genezareth in das sogenannte Zehn-Städte-Gebiet, also östlich, südöstlich vom See Genezareth war. Auch das war ein überwiegend nicht-jüdisches Gebiet und er hat da 4000 Männer gespeist, inklusive den Frauen und Kindern, die dort waren. Hat uns dadurch auch gezeigt, dass er das Brot des Lebens ist für alle Menschen. Nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen ist Jesus gekommen. Und jetzt geht er wieder in den Norden, in die Gegend von Caesarea Philippi. Das sehen wir hier im Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Caesarea Philippi ist am Fuß des Hermongebirges und an einer der Quellen des Jordanflusses. Heißt deswegen Caesarea Philippi, weil Philippus, das war ein König von Herodes dem Großen, der nach seinem Tod oder nach seinem Tod wurde sein Gebiet aufgeteilt unter seinen Söhnen. Und das Gebiet von Philippus war eben dieses Gebiet hier oben im Norden. Und er hat diese Stadt zu seiner Hauptstadt gemacht. Und zu Ehren des Kaisers hat das Caesarea genannt, aber Philippi nach seinem Namen, dadurch kann man es auch auseinanderhalten mit dem Caesarea, was an der Küste Israels ist. Und außerhalb dieser Stadt Caesarea Philippi gab es eine heidnische Kultstätte, die ist sehr alt, da wurde schon vor langer, langer Zeit zuerst der Baal verehrt und dann später in hellenistischer Zeit wurde der Gott Pan verehrt, von dem kommt das Wort Panflöte, auch Panik kommt daher. Deswegen hieß diese Stadt auch Banyas oder auch diese Quelle, dieser Fluss heißt Banyas, an dem diese Stätte liegt. Pan war der Gott der Hirten. Mach mal das nächste Bild rein. Also hier im letzten Bild habt ihr so Ruinen von Caesarea gesehen und dann im Hintergrund eben diese Kultstätte. Und das ist eine Statue von dem Gott Pan. Der war wortwörtlich ein geiler Bock, wie ihr es hier sehen könnt. Und so wurde er auch angebetet. Das waren Fruchtbarkeitskulte mit Tempelprostituierten, Sodomie und allen möglichen unmoralischen Zeug, was die da praktiziert haben in diesen Götzentempeln. An dieser Jordanquelle wurde eine Tempelanlage gefunden. Mach mal das nächste Bild rein, genau da im Hintergrund. Seht ihr die? Nächste Bild, zoomt da ein bisschen rein, da seht ihr in der Felswand so Stellplätze, Nischen, in denen überall verschiedene Götzen, Statuen gestanden sind, die sie da angebetet haben. Nächste Bild, da seht ihr, wie das so ungefähr ausgesehen hat, diese Tempelanlage, die da stand. Und nächste Bild nochmal, da seht ihr diese Höhle, Pan-Grotte wird die genannt, die war damals mit Wasser gefüllt. Und die Leute, die haben in Caesarea auf dem Markt Ziegen gekauft, die wurden dann geopfert, geschlachtet in diesen Götzentempeln und dann wurden die toten Ziegen in diese Grotte hineingeworfen, in das Wasser hineingeworfen, und wenn sie versunken sind, dann hat es geheißen, der Gott hat sie angenommen, das Opfer, und wenn nicht, dann halt nicht, dann konnten sie es nochmal probieren, sind wieder zurück, durften nochmal einkaufen und so weiter. Und diese Grotte, die wurde auch die Pforte des Hades genannt. Der Hades ist der Ort, wo die Toten hinkommen. Und wahrscheinlich war Jesus dort in diesem Zentrum der heidnischen falschen Religion. Das haben sie zumindest aus der Ferne gesehen, wahrscheinlich. Und da können wir uns auch daran erinnern, dass das heidnische Gebiet für die Juden damals nicht koscher war. War auch sehr verweltlicht, würden wir heute sagen, was die Sitten anging. Das waren Orte, wo Sünde und Zügellosigkeit und Unmoral gefeiert wurde, eben auch in den Gottesdiensten, die sie gefeiert haben, in ihren Götzentempeln. Also es wäre so ungefähr, als wäre Jesus heute nach Las Vegas gegangen oder nach St. Pauli an die Reeperbahn. So ungefähr dieses Milieu können wir uns vorstellen. Und in diesem Gebiet, in diesem Zentrum von falscher Religion, stellt Jesus seinen Jüngern eine entscheidende Frage. Er fragte seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sohn des Menschen ist eine Bezeichnung, mit der Jesus sich selbst bezeichnet hat. War ein messianischer Titel aus dem Buch Daniel. Also Jesus fragt seine Jünger: Was sagen die Leute, wer ich bin? Jetzt nach ungefähr 2,5 Jahren seines Dienstes, in dem Jesus bezeugt hat, wer er ist, und auch durch die Werke, die er getan hat, er hat den Sturm gestillt, er hat Brote vermehrt, er hat bezeugt, dass er der Herr ist über die Schöpfung, dass er der Schöpfer ist. Er hat Dämonen ausgetrieben, er hat gezeigt, dass er der Herr ist über geistliche Mächte, über den Teufel, er hat Menschen geheilt, er ist der Herr über Krankheit. Er hat die Toten auferweckt, er ist der Herr über den Tod. Alles Zeichen, die ihn als Messias, den von Gott versprochenen Retter und Herrn, bezeugen. Also was sagen die Menschen über mich? Haben die Menschen mich erkannt? Die Jünger konnten sich ja eher mal wahrscheinlich so unerkannt unter das Volk mischen als Jesus und hören, was die Leute so reden. Und er kennt das, man redet ja lieber mal hinter den Rücken von jemandem und sagt, was man wirklich denkt über ihn, als es direkt zu sagen. So eine Krankheit soll es auch unter christlichen Kreisen geben, nicht bei uns, gell, aber ich habe gehört, sowas soll vorkommen. Und Jesus hatte seine Jünger natürlich ausgesandt in alle Städte Israels. Und jetzt ist seine Frage: Was sagen die Leute über mich? Was sagen die Leute, wer ich bin? Sie, also die Jünger, aber sagten, Vers 14, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Johannes der Täufer, vielleicht waren das Menschen, die Herodes nahe gestanden sind. Im Kapitel 14 haben wir darüber gelesen, dass Herodes gesagt hat, oh, Jesus, das ist Johannes der Täufer, der von den Toten auferweckt worden ist, war getrieben von seinem schlechten Gewissen, weil er Johannes, also Herodes Johannes hinrichten hatte lassen. Johannes der Täufer, dieser furchtlose Prediger, ein gerechter Mann, er hat Buße gepredigt, er war ein Reformator, könnten wir sagen, ein Lehrer. Und andere haben gesagt, oh, Jesus, das ist Elia. Elia war der Prophet im Alten Testament, der die spektakulärsten Wunder getan hat. Der Feuer vom Himmel herabgebetet hat. Der gebetet hat und dann hat es 3 Jahre lang nicht geregnet. Der Mehl und Öl für die arme Witwe vermehrt hat. Die Leute haben die Wunder Jesu gesehen und haben gesagt, oh, das ist Elia, dieser wunderwirkende Prophet, ein vollmächtiger Mann Gottes. Und die Juden haben wegen Malachi Kapitel 3 die Wiederkunft von Elia erwartet, bevor der Tag des Herrn kommt. Und Jesus hat gesagt, es ist geistlich erfüllt in Johannes den Täufer. Er war Elia, geistlich gesprochen. Er ist im Geist des Elia gekommen. Aber manche der Juden haben das nicht geschnallt und haben gedacht, oh, vielleicht ist ja Jesus Elia, der kommen soll. Oder Jeremia. Jeremia war der weinende Prophet, er war der Sterbebegleiter Israels, bevor sie in die babylonische Gefangenschaft weggeführt wurden. Und die Leute haben die Barmherzigkeit Jesu gesehen und sein Herz gesehen. Und Jeremia hat sich den Mund fusselig gepredigt, letztlich ohne viel Erfolg. Aber vielleicht ist er Jeremia oder einer der anderen Propheten. Wie wäre es heute, wenn wir heute auf die Straße gehen würden und eine Umfrage machen würden und die Leute fragen würden, was denkst du, wer Jesus ist? Was würden die Leute antworten? Ich meine, wir gehen ja öfter mal raus, unterhalten uns mit Leuten. Und wir bekommen oft ähnliche Antworten von Menschen. Wer ist Jesus? Oh, es war ein gerechter Mann, ein gerechter Mensch, ein Vorbild, ein großer Lehrer, ein Wunderwirker. Oh, er war ein Prophet. Moslems sagen, er war einer der Propheten. Also ähnliche Antworten wie damals. Ab und zu mal trifft man auch jemanden, der sagt, ah, Jesus, das war ein Betrüger oder so. Aber eigentlich ganz selten, nach meiner Erfahrung. Die meisten Menschen mögen Jesus eigentlich und finden Jesus gut. Er war ein großer Lehrer, er war ein großer Prophet, er war ein guter Mensch, er war ein tolles Vorbild. Das Problem ist, dass Jesus natürlich beansprucht hat, viel mehr als das zu sein. Und was wir hier auch sehen, Jesus begnügt sich nicht damit, dass wir eine Meinungsumfrage machen, was andere über ihn denken. Jesus wird immer sehr persönlich. Seht hier im Vers 15. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und das fragt Jesus dich auch ganz persönlich. Du Christoph oder du Lucia, wer sagst du, dass ich bin? Das fragt Jesus dich ganz persönlich. Nicht, was haben deine Eltern geglaubt oder was glaubt deine Familie? Ihr Glaube wird deine Beziehung zu Gott nicht beeinflussen, dein Schicksal nicht beeinflussen. Er fragt dich nicht, wie oft du in die Kirche gehst, ob du getauft bist, gefirmt bist, ob du beim Abendmahl mitgemacht hast, wie viel du betest, wie viel Bibelwissen du im Kopf hast, wie religiös du bist, wie viel du gespendet hast. Nee, er fragt dich, was sagst du persönlich über mich? Persönlich. Was sagst du persönlich, wer ich persönlich bin? Nicht, was du über die Kirche denkst oder über seine Nachfolger. Da machen sich die Leute auch immer viel Gedanken und schimpfen meistens auf die Kirche und so weiter. Aber das ist nicht der Punkt. Jesus sagt, es geht um mich. Was sagst du, wer ich bin? Glaubst du mir? Vertraust du mir? Das ist eine persönliche Sache, das ist eine persönliche Beziehungsangelegenheit zwischen dir und mir, würde Jesus sagen. Also was sagst du, wer ich bin für dich? Was ist deine Antwort? Kannst du mal fragen, was ist deine Antwort? Wirst du sagen, Jesus, du bist ein Vorbild, du bist ein Prophet, du bist ein guter Mensch? Oder würdest du antworten, ja, Jesus, das bist du alles, aber du bist noch so viel mehr. Du bist mein Retter. Du bist mein Herr. Du bist mein Gott. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Vers 16, Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Messias, der Gesalbte, der von Gott verheißene Retter und Herr. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ihr wisst, ein Sohn teilt die Natur des Vaters. Der Sohn von einem Hund ist wie ein Hund, ne? Der Sohn von einem Menschen ist ein Mensch. Der Sohn Gottes ist Gott. Und das haben die Juden ganz klar verstanden. Deswegen haben sie Jesus auch verfolgt, weil er das beansprucht hat. Schon im Alten Testament war es prophezeit, viele hunderte Jahre zuvor, in Jesaja 9, Vers 5 zum Beispiel, eine Stelle, die oft zu Weihnachten gelesen wird. Da heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und als Jesus sich taufen hat lassen, hat Gott der Vater ihn bezeugt und hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Johannes 1, Vers 1, kennt ihr alle. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann im Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut als die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. In Johannes 5 hat Jesus gesagt, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. 1. Johannes 2, Vers 23. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und Jesus hat natürlich auch Ansprüche gestellt, die kein Mensch stellen kann. In Johannes 11, Vers 25. Jesus sprach zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, niemand kommt zu Gott, als nur durch mich. Krasse Ansage, oder? Johannes 1, Vers 12, da heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus hat zu Menschen gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer haben gesagt, wer ist dieser, dass er Sünden vergibt? Nur einer kann Sünden vergeben, Gott. Na, genau das hat Jesus beansprucht zu sein. Der zweifelnde Thomas, als der auferstandene Jesus ihm schließlich erschienen ist, gesagt hat, hier, Thomas, leg deine Hände in meine Wundmale, sieh, dass es ich bin. Was hat Thomas gemacht? Er ist vor Jesus niedergefallen und hat ihn angebetet und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus hat es angenommen. Er hat nicht gesagt, nee. Jesus hat es angenommen. Er hat ihn nicht zurechtgewiesen. Der Apostel Johannes schreibt uns, Johannes 20, Vers 31, diese, also das, was er aufgeschrieben hat, sein Evangelium ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der Sohn Gottes, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und im 1. Johannes 5, Verse 10 bis 12, schreibt er uns, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Jesus nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Also Jesus selbst, Gott der Vater und seine Jünger haben beansprucht, dass Jesus Gott ist und dass er der Retter ist, der Einzige. Es gibt nicht viele Wege, die zu Gott führen, es gibt einen Weg und das ist Jesus. Ich bin der Weg, hat er gesagt, und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Warum? Weil nur er deine Sünde, deine Schuld beseitigt hat, die dich von Gott trennt. Kannst nicht selbst abarbeiten, kannst dir nur schenken lassen von ihm. Also Jesus hat behauptet, viel mehr zu sein, als das, was die Leute hier über ihn gesagt haben und was die meisten Leute heute so über ihn sagen. Jesus hat die Möglichkeit nicht offen gelassen, dass er nur ein Prophet war oder nur ein guter Lehrer oder nur ein guter Mensch. Entweder er war Prophet, dann war er auch Gott, weil er das beansprucht hat zu sein, oder er war kein Prophet, dann war er halt ein Scharlatan. Entweder er war ein guter Lehrer und Gott, oder er war ein Lügner. Aber geht nicht beides. C.S. Lewis, dieser bekannte Schriftsteller, Literaturprofessor in Oxford und Cambridge, er hat geschrieben: Ich versuche hier jeden davon abzuhalten, dass er etwas wirklich Dummes sagt, was die Menschen oft über ihn, das heißt über Jesus, sagen. Ich bin bereit, Jesus als großen Morallehrer anzunehmen, aber nicht seinen Anspruch, Gott zu sein. Das ist eine Sache, die wir nicht sagen können. Ein Mensch, der nur ein Mensch war und derartige Dinge gesagt hat wie Jesus, würde kein großer moralischer Lehrer sein. Er wäre entweder ein Spinner oder er wäre der Teufel der Hölle. Du musst deine Entscheidung treffen. Entweder war und ist dieser Mensch der Sohn Gottes oder ist ein Verrückter oder etwas Schlimmeres. Du kannst ihn einsperren als Irren, du kannst ihn anspucken und als einen Dämon umbringen oder du kannst zu seinen Füßen niederfallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber lasst uns nicht mit irgendeinem Unsinn kommen, dass er ein großer menschlicher Lehrer war. Das hat er uns nicht offen gelassen. Das war nicht seine Absicht. Und Josh McDowell führt in seinem Buch Wer war dieser Mensch? Diesen Gedanken weiter aus. Er schreibt da, Jesus beanspruchte, Gott zu sein. Er ließ keine andere Möglichkeit offen. Sein Anspruch muss entweder wahr oder falsch sein. Also ist das etwas, worüber wir ernst nachdenken sollten. Die Frage Jesu an seine Jünger, was aber sagt ihr, wer ich bin, bietet mehrere Alternativen. Nehmen wir zuerst an, dass sein Anspruch, Gott zu sein, falsch war. Wenn er falsch war, dann haben wir zwei und nur zwei Alternativen. Entweder wusste er, dass es falsch war, oder er wusste nicht, dass es falsch war. Falls Jesus wusste, dass er nicht Gott war, als er seine Behauptungen aufstellte, hat er gelogen und seine Nachfolger bewusst getäuscht. Aber wenn er ein Lügner war, dann war er auch ein Heuchler, weil er anderen gesagt hat, ehrlich zu sein, was immer es kostet, während er selbst eine Riesenlüge gelebt hat und gelehrt hat. Und noch schlimmer, weil er anderen gesagt hat, sie sollen ihm für ihr ewiges Heil vertrauen. Also wäre er unaussprechlich böse gewesen. Kein guter Mensch. Auch ein Tor, weil ihn seine Behauptung, Gott zu sein, ans Kreuz gebracht hat. Also er wäre auf jeden Fall kein guter Lehrer oder kein Prophet, wenn er die Leute belügt. Und wer würde bereit sein, für eine Lüge zu sterben? Für seine eigene zumindest. Ich meine, Menschen sind bereit für Lügen, für falsche Religionen zu sterben. Es gibt Selbstmordattentäter und so weiter. Aber die tun das, weil sie glauben, dass es wahr ist. Aber niemand, der eine Lüge selbst erfunden hat, der weiß, dass sie unwahr ist, wird bereit sein, dafür zu sterben. Zweite Möglichkeit ist, Jesus war ein Verrückter. Jesus war ein Geistesgestörter. Er hat nur gedacht, dass er Gott ist, aber er war es nicht. Aber alles, was wir über Jesus lesen und alles, was er gelehrt hat und gesagt hat und getan hat, die Leute haben gesagt, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Das hat eine Tiefe, eine Klarheit, eine göttliche Weisheit, eine moralische Größe. Geben sogar die Gegner von Jesus zu, dass das wahrscheinlich die größte Morallehre ist, die Jesus in der Bergpredigt gelehrt hat. Hey, das sind nicht die Worte eines geisteskranken, irgendwie verwirrten, gestörten Menschen. Lies die Evangelien. Also was sagst du, wer Jesus ist? Glaubst du, dass Jesus ein Lügner war? Glaubst du, dass Jesus ein Geistgestörter war? Wenn nicht, ist die einzige Alternative zu glauben, dass er der war, der er selbst behauptet hat zu sein, nämlich unser Herr und Gott. Und dann müssen wir unsere Knie vor ihm beugen und ihn anbeten. Oder du bist in bewusster Rebellion gegen den allmächtigen Gott und das ist nicht heil. Wenn du Jesus ablehnst, lehnst du das Leben ab, lehnst du Gott ab. Jesus selbst war da ganz klar und die Bibel, das Neue Testament ist da auch ganz klar. Also Jesus fragt dich heute, wer sagst du, dass ich bin? Sagst du, ich bin ein Lügner oder ein Irrer oder bin ich dein Herr oder Gott? Es gibt keine anderen Alternativen. Und deine Antwort wird dein Heil bestimmen, dein ewiges Leben. Auch die Erfüllung deines Lebens hier und jetzt wird davon abhängen, ob du den Sinn deines Lebens ergreifst oder nicht. Deine Antwort wird bestimmen, ob du in Gemeinschaft mit Gott lebst oder getrennt von Gott bist. Und zwar hier in diesem Leben, aber auch in der Ewigkeit nach dem Tod. Ob du bei Gott bist oder ob du getrennt von Gott bist in Rebellion gegen ihn. Himmel oder Hölle. Das ist die allerwichtigste Frage in deinem Leben. Wer sagst du persönlich, dass Jesus persönlich ist? Wer ist Jesus für dich? Bist du in der rechten Beziehung mit ihm? Hast du dich ihm anvertraut? Ist er dein Retter und dein Herr und dein Gott? Das ist die wichtigste Frage deines Lebens. Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Bar-Jona, also Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut, das heißt Menschen, haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Petrus, du hast dir das nicht selbst ausgedacht, das ist nicht irgendwie menschengemachte Erkenntnis, Gott hat es dir offenbart. Das erinnert uns daran, Jesus erkennen als unseren Retter, als den Messias, ist nicht nur eine intellektuelle Anstrengung. Es ist auch Gottes Offenbarungswirken, Gottes Gnadenwirken. Immer Gottes Gnade, wenn das hier vom Kopf ins Herz geht. Es ist Gottes Gnadenwirken. Vielleicht sollte man öfter mal nicht nur sagen, ich habe mich bekehrt, sondern vielleicht eher auch mal, Gott hat mich zu sich gezogen, Gott hat mich überführt, er hat sich mir offenbart, er hat mich gefunden. Das ist mindestens genauso wahr, wahrscheinlich der größere Anteil noch dran. Klar, wir müssen uns auch entscheiden, aber es ist ganz entscheidend, Gottes Gnadenwirken auch. Und Gott sei Dank für seine Gnade. Ich glaube, er ist jetzt gerade am Wirken. Ich glaube, er zieht jetzt gerade Menschen zu sich. Widersteh ihm nicht, wenn du das spürst, wie er zieht. Vers 18, aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Heißt übersetzt so viel wie Fels oder Felsbrocken. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Erinnert euch, die Pforten des Hades, Kontext für diese Stelle. Die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Hier ist das erste Mal, dass das Wort Gemeinde vorkommt übrigens im Neuen Testament. Ekklesia, Gemeinschaft der Herausgerufenen. Eine ganz heiß diskutierte Stelle hier, keine einfache Stelle. Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Die katholische Kirche begründet auf diesem Vers den Primat des Papstes und apostolische Sukzession, nennen sie das, dass das weitergegeben wird von Petrus an den nächsten Papst und so weiter und so fort. Du bist Petrus, im Griechischen Petros. Und auf diesem Felsen Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Und das ist jetzt die Diskussion. Petra, der Fels, ist weiblich im Griechischen. Also die hätten gesagt, die Fels. Das ist natürlich blöd, wenn er zu Petrus sagt, du bist die Fels. Petros ist die männliche Endung. Außerdem im Aramäischen ist es dasselbe Wort. Also spricht er hier von Petrus. Du bist der Fels und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Wäre überhaupt kein Problem für uns. Im Epheserbrief 2, Vers 20, da heißt es, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Das war der wichtigste Stein, an dem alle ausgerichtet sind. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also wir, die Gemeinde Jesus, sind aufgebaut auf dem Bekenntnis und der Lehre der Apostel. Diesen 12 Zeugen seiner Auferstehung. Denkt an die Offenbarung. Das neue, das himmlische Jerusalem hat Grundsteine, 12 Grundsteine mit den Namen der 12 Apostel drauf. Wir sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten. Wir können sagen, dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Wobei Jesus der Eckstein ist, der wichtigste Stein im Fundament, nachdem alle anderen ausgerichtet sind. Also das Bild ist das Fundament. Es wird zuerst Jesus gelegt, der Eckstein, und dann die 12 Apostel, die ersten Zeugen. Also nicht nur Petrus. Diese Aussage Jesu gilt für alle Apostel. Er hat ja nicht irgendwo ein Primat. Und dann auf diesem Fundament werden wir aufgebaut, die Jesus bekennen. Wir sind alle so kleine Felsbrocken oder Steine in diesem Bild. Petrus selbst spricht davon. 1. Petrus 2, Vers 5. Da sagt er, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Also die Gemeinschaft der Heiligen im Bild als Tempel für Gott. Die Gemeinschaft der Heiligen, in der Gott gegenwärtig ist und lebt. Die meisten nicht-katholischen Ausleger würden es so auslegen, wenn Jesus sagt, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, dass der Fels das Glaubensbekenntnis des Petrus ist, das er hier getan hat. Und wir wissen, die Gemeinde sind diejenigen, die Jesus als ihren Herrn und Erlöser bekennen. 1. Johannes 4, Vers 15, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Also ein bisschen eine schwierige Stelle. Es wäre auch hier interessant, das Video sehen zu können von dieser Begebenheit, von dieser Szene. Zu sehen, worauf hat Jesus gezeigt, als er gesagt hat, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Hat er auf Petrus gezeigt? Hat er vielleicht auf sich gezeigt, gesagt, hey, du bist Petrus und auf diesem Felsen, den du gerade bekannt hast, werde ich meine Gemeinde bauen? Könnte sein, wir wissen, Jesus ist das Fundament, er ist der Eckstein seiner Gemeinde, er ist der Grundlage unseres Glaubens. Glaube ist nicht eine Religion, Glaube ist eine Person. Jesus ist die Grundlage unseres Glaubens. 1. Korinther 3, Vers 11, den einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Könnte sein, dass Jesus gesagt hat, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Oder hat er vielleicht sogar auf diese Felswand gezeigt mit diesen Götzenbildern vor ihnen. Hat gesagt, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. An diesen moralisch, geistlich dunkelsten Orten wie diesem hier. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Jesus ist Sieger und wir mit ihm, wir laufen mit in seinem Triumphzug, heißt es in einem Paulusbrief. Und als Gemeinde sind wir berufen, das Evangelium zu verkündigen. Im Götzendienst, das Böse herauszufordern, die Wahrheit hineinzusprechen. Die Liebe und die Hoffnung von Jesus zu bringen an finstere Orte. Christen im Rotlichtviertel missionieren. Haben Geschwister in der Chapel in Wien, die das machen. Die versuchen, Frauen, Zwangsprostituierte zu befreien. Christen waren auch geschichtlich gesehen an vorderster Front, wenn es darum ging, die Sklaverei abzuschaffen. Oder Marsch des Lebens, wenn es gegen Abtreibungsmord geht. Oder dass sie abgetriebene Kinder adoptieren, wie den Tim aus Oldenburg. Vielleicht habt ihr von dem schon gelesen. Waisenhäuser bauen, Wichern und solche Leute. Wo immer ihr seid, erzählt den Menschen von Jesus. Und stellt euch gegen das Böse, gegen das Unrecht. Fängt im Kleinen an, wenn ein Mitschüler gemobbt wird, stellt euch dazu. Streckt euch aus nach ihm in der Liebe. Jesus steht ein für Gerechtigkeit. Vielleicht spricht Jesus davon, hier, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwinden. Manche Übersetzungen übersetzen die Pforten der Hölle. Aber Hades ist eigentlich das bessere Wort, werden sie nicht überwinden. Und ihr wisst, die Pforten, die Tore in der Stadtmauer, das waren Verteidigungsstellungen. Also in diesem Bild, die Gemeinde Jesus sind die, die in der Offensive sind, in diesem Bild. Jesu Nachfolge werden die Mächte des Todes und der Finsternis überwinden. Und Klammerbemerkung bitte, wenn die Bibel diese kämpferischen Bilder verwendet, da geht es nicht um Kreuzzüge oder irgend sowas. Es ist total unbiblisch eigentlich. Nee, Epheser 6 spricht davon, dass die Waffen unseres Kampfes geistlich sind. Das Wort Gottes, die Wahrheit. Wir argumentieren mit Menschen. Es ist eine geistliche Auseinandersetzung. Das Evangelium, das Wort von dem, was Jesus für uns getan hat. Gebet, praktische Liebe. So wird in der Kraft des Heiligen Geistes die Finsternis zurückgedrängt. Also ich glaube, wir Christen, wir sollen uns nicht verstecken irgendwo hinter Klostermauern oder in irgendwelchen christlichen Ghettos einigeln. Alles christlich, christliche Schule, christliches das, christlich, 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 ja. Diese Riesenangst vor der bösen Welt. Nee, wir müssen lernen zu stehen. Wir müssen auch unsere jungen Leute lehren, zu stehen, voranzugehen, Licht und Salz zu sein in diese Welt, in die Christus uns hineingestellt hat. Mit Zuversicht, mit Optimismus. Denn die Pforten des Hades werden seine Gemeinde nicht überwinden. Ist interessant, 1992 haben Archäologen eine der ältesten Kirchen Palästinas freigelegt in Caesarea Philippi. Ist ein Wallfahrtsort geworden. Dieser verruchte Ort des Götzendienstes ist ein lebendiges Beispiel für diesen überwindenden Einfluss des Evangeliums und der Gemeinde Jesu. Als Anwendung für uns, sei mutig in Jesus, geh voran. Er ist mit dir, er ist bei dir. Verkündige das Evangelium mit Zuversicht. Wir schämen uns nicht, sagt Paulus. Ich schäme mich nicht des Evangeliums, es ist Gottes Kraft für jeden zum Heil. Aber vielleicht meint dieses Bild des hartes Pforten werden sie nicht überwältigen, aber auch gar nicht so unseren Einbruch in das Reich der Finsternis, zu dem wir auch berufen sind, sondern vielleicht vielmehr unseren Ausbruch der Gemeinde aus dem Hades. Der Tod hat keine Macht über uns, er kann uns nicht halten. 1. Korinther 15. Posaunen wird es und die Toten, das heißt die im Glauben an Jesus Verstorbenen, werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche, unser irdischer Pyjama hier, der muss Unvergänglichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Zitiert hier das Alte Testament. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und als Anwendung daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Vers 19 sagt Jesus weiter zu Petrus, und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Auch eine spannende Aussage. Jesus hat Petrus zum Hausverwalter des Himmelreiches auf Erden gemacht sozusagen. Ich glaube, es spricht hier von der Autorität der Apostel zu lehren und zu leiten. In Matthäus 23 wird Jesus zu den Jüngern über die Pharisäer und die Schriftgelehrten sprechen. Und er sagt dort im Vers 2, auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Und dann in Vers 13 sagt er, wehe aber euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen. Und wie haben sie das getan? Durch das, was sie gelehrt haben, ihre falschen Lehren. In Vers 24 nennt er sie ihr blinden Führer. Also mit Verschließen, Schlüssel. Es geht hier um die Bevollmächtigung zu lehren und zu leiten. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Muss man auch verstehen, lösen und binden war ein sehr bekannter Ausdruck bei den Rabbis. Wurde gesagt, der Rabbi so und so hat das gebunden und der Rabbi so und so hat das gelöst. Es bedeutet so viel wie bestimmte Dinge zu erlauben oder zu verbieten. Was nicht gemeint ist, wie so manche rechtsaußen charismatischen Kreise irgendwie so, ich binde dich Satan im Namen Jesu und kommandiere und bla bla bla. Das ist nicht gemeint damit. Es geht um etwas zu erlauben. Ich erlaube etwas oder ich verbiete etwas. Das ist damit gemeint. Und die Apostel haben die Autorität von Jesus, es zu tun. Sehen es zum Beispiel in der Apostelgeschichte 15, wo sie diesen Brief an die Christen aus dem heidnischen Hintergrund geschrieben haben. Sie hatten die Autorität, Regeln festzulegen. In Matthäus 18, Vers 18, da sagt Jesus zu seinen Jüngern im Kontext von Gemeindezucht dasselbe wieder. Da sagt er, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Also es war hier nicht das alleinige Vorrecht des Petrus. Etwas erlauben oder etwas verbieten. Die neutestamentlichen Briefe, die Briefe der Apostel sind voll von Anweisungen, was wir tun und was wir lassen sollen. Anweisungen, die uns helfen sollen, heil zu leben. Und heute im Neuen Testament aufgeschrieben haben wir die Lehre der Apostel, der von Gott inspirierten Apostel. Haben nicht willkürlich irgendwas niedergeschrieben, sondern inspiriert unter der Leitung des Heiligen Geistes. Das ist Gottes Wort an uns. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen wir, die Gläubigen, die gläubig geworden waren, verharrten in der Lehre der Apostel. Heute würden wir sagen, die waren bibeltreu. Und das wollen auch wir sein. Auch wir wollen verharren in der Lehre der Apostel. Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, Abendmahlfeier und in den Gebeten. Und dann lesen wir, und der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten, mal einen, mal 3000, als Petrus gepredigt hat. Das ist auch noch ein schöner Gedanke eigentlich so zum Abschluss noch. Ich bin der Christus, der Sohn, oder Petrus bekennt es, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Sehen wir erstens mal, es ist seine Gemeinde. Nicht meine Gemeinde als Pastor oder unsere Gemeinde. Nee, wir gehören ihm, es ist seine Gemeinde. Er ist das Haupt, er darf sagen, wie er seine Gemeinde haben will, wo es lang geht. Es ist seine Gemeinde. Deswegen wollen wir auch Respekt haben. Ein Herz für den Leib Christi, wie der Bernd heute gesagt hat, weil es seine Gemeinde ist. Aber das Zweite ist, er sagt auch, ich werde meine Gemeinde bauen, nicht ihr. Ich finde, das ist so befreiend. Gibt es heutzutage so viel Gemeindebauseminare und Gemeinde, was wir alles tun müssen oder tun sollten, um Gemeinde zu bauen. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Nicht wir aus uns, durch menschliche, fleischliche Anstrengung allein, durch clevere Strategien. Ich finde, das ist so befreiend, wenn wir das kapieren. Das nimmt uns so ungefähr 2 Tonnen Stress von unseren Schultern. Hey, alles, was Gott hier in unserer Mitte getan hat, und die Hauskreisleiter, alles, was Gott in euren Hauskreisen getan hat, oder was er in Südafrika auf den Camps getan hat, ja, das hat er auch mit uns getan, weil er uns lieb hat und weil wir Teil davon sein dürfen, weil er uns gebrauchen will. Aber wenn wir ehrlich sind, vor allem hat er es trotz uns getan. Es ist ein Werk seiner Gnade. Er hält und er trägt und er baut seine Gemeinde und seine Kinder auf. Und ich finde das wunderbar befreiend. Unser Programm ist, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben und dass wir Gemeinschaft um Jesus haben. Und dann wird er seine Gemeinde bauen. Er soll im Zentrum sein und im Zentrum bleiben und er allein soll die Ehre bekommen. Amen. Zum Abschluss noch Vers 20, den nehmen wir noch mit. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei, dass er der Messias sei. War noch nicht die Zeit dazu. Seine Jünger haben es auch noch nicht gut genug verstanden, was es wirklich heißt. Also wichtigste Frage heute ist, wer ist Jesus für dich ganz persönlich? Da hängt alles davon ab, von dieser Frage. Und wenn du dir noch nicht sicher bist, wenn du dir noch nicht klar bist, dass Jesus dein Herr ist und dein Retter ist, dann sprich uns an, lass uns ins Gespräch kommen darüber. Das ist die allerwichtigste Frage. Wer ist Jesus? Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du klar zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns den Weg zu zeigen. Na, viel mehr, um einen Weg für uns zu machen. Das ist wunderbar. Dafür sind wir so dankbar. Wir danken dir, was du in unserer Mitte tust, Herr, für jeden einzelnen Menschen, der zu dir finden kann. Ich danke dir, dass du deine Gemeinde baust und lass uns ruhen darin. Und Herr, hilf uns nicht zu viel auf uns selbst zu schauen, sondern dass wir gemeinsam auf dich schauen und dich lieb haben und dich anbeten. Und dann wird alles gut sein. So halt uns fokussiert und ausgerichtet auf dich. Amen. Und damit segne euch unser wunderbarer Gott mit seiner Nähe, mit einer Offenbarung von sich selbst. Paulus betet für die Heiligen. Dass er euch gebe den Geist der Offenbarung seiner selbst, dass wir mehr und mehr ihn erkennen. Es ist wunderbar. Und es ist so wunderbar stressfrei, wenn wir einfach mit ihm gehen dürfen und von ihm verändert werden und uns ganz einfach ihm zur Verfügung stellen und uns von ihm gebrauchen lassen. Das ist alles sein Werk. So geht in der Kraft seiner Gnade und im Vertrauen auf ihn. Amen. Und bleibt noch da zum Mittagessen. Wir wollen jetzt nachher gemeinsam Mittagessen. Ganz herzliche Einladung an euch alle, noch hier zu bleiben.